Herzlich willkommen UFC und MMA-Fans hier bei der fünften Episode von Octagon. Ich bin wie immer mit dem Vincent da.
Servus.
Und mit dem Remo von www.mma-insight.de.
Ja, hi ihr beiden.
Och, und ich krieg keinen Shoutout.
Sowas. Vincent hat einen YouTube-Kanal, der heißt MMA auf Deutsch. Bitte alle vorbeischauen und bei Remo natürlich auch vorbeischauen. Er war übrigens der Erste, der über die UFC on Fox 28 ein Review geschrieben hat. Wie gesagt, top aktuell, schaut gerne vorbei. Und wie immer möchte ich mit einer Frage in den Raum starten. Und zwar, da wir jetzt ja zwei Fight Nights hatten, das heißt, wir sprechen heute über zwei Fight Nights, ist die Eingangsfrage: Sollte die UFC weiterhin dieses Programm haben, dass man jede Woche ein Event hat?
Ja, also ich finde die Frage relativ schwierig zu beantworten im Moment, weil ich die Events, die sie aufstellen, eigentlich gar nicht so schlecht finde. Ich finde, da sind sowohl letzte Woche als auch diese Woche ein paar sehr solide Kämpfe dabei gewesen. Ob die jetzt so für den Casual-Fan auch denselben Zugfaktor haben, weiß ich nicht ganz genau, ob die sich jetzt von Ovin St. Preux zum Beispiel, ob die sich jetzt da so drauf freuen. Mike Perry ist vielleicht schon so ein bisschen so ein Name gewesen jetzt, ne? Oder geworden. Aber naja, wie gesagt, für den Casual-Fan könnten die Events vielleicht noch dünn sein. Ich finde es bisher kein Problem, wobei man ja immer hört, dass die UFC, ja, das ist schon da fast an Verzweiflung grenzt, um diese Main Events und die Pay-Per-Views zu füllen. Und das ist halt das Problem, ne? Die Pay-Per-Views, die sie veranstalten, wenn die nicht ordentlich voll werden, dann ist es auch schon irgendwie eine Zumutung, 15 Euro für irgendwas hinzublättern, was nur so mäßig gut gefüllt ist.
Ja, sehe ich ähnlich, muss ich sagen. Also einerseits ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es für die Fans natürlich gut, wenn die wirklich fast jedes Wochenende gute Veranstaltungen sehen können. Das ist natürlich erstmal gut, aber wie du auch schon angesprochen hast gerade, es ist natürlich diese Pay-Per-Views, für die Leute 15 Euro bezahlen, wenn schon bei den Fight Nights die Sachen ja ganz gut besetzt sind, wie wir gesehen haben in der Vergangenheit, geht es natürlich dann zu Lasten der Pay-Per-Views, ne? Denn mir fällt auf, dass die letzten Pay-Per-Views beispielsweise nicht mehr so besonders gut besetzt waren in der Breite. Also die Main-Events waren natürlich trotzdem immer noch gut, Top-Kämpfe, Rockhold, Romero und so. Aber was dahinter kam auf der Maincard, das war schon, also kaum noch besser als das, was die Fight Nights zu bieten haben. Also ich finde, der Unterschied ist nicht mehr so groß zwischen einem Pay-Per-View und einer Fight Night, qualitativ.
Also
das stimmt.
Ich persönlich muss wirklich sagen, es sind wirklich gute Cards, man schaut sie sich gerne an. Was ich mir aber wünschen würde, wäre etwas mehr Transparenz. Das heißt, UFC Austin konnte ich jetzt über den Fight Pass schauen. UFC Orlando konnte ich jetzt nur über Run Fighting schauen. Bis jetzt wusste ich eigentlich nur, alle europäischen Fight Nights laufen auf dem Black Pass und alle aus Nordamerika laufen auf dem Fight Pass. War ein bisschen verwirrt. Aber gut.
Ja.
Ja?
Ja, stimmt schon. Ist ein bisschen unübersichtlich, finde ich auch.
Ja.
Also, ich blicke da bis heute auch noch nicht so ganz durch. Offenbar hängt es auch noch damit zusammen, ob das von Fox übertragen wird oder nicht. Ob das dann letztendlich auf Runfighting oder über einen Fight Pass läuft. Ich fand schon auch, dass das früher, in Anführungsstrichen früher, besser geregelt war. Da hast du einfach alles über einen Fight Pass abrufen können und dann war gut. Heute hast du hier 3-4 verschiedene Sachen, die du da abschließen musst, um alles sehen zu können. Das finde ich schon auch ein bisschen nicht sehr kundenfreundlich, sagen wir mal.
Ja, also wenn ich ehrlich bin, dann hätte ich lieber alles auf Fight Pass und würde
ja,
dann da 3 Euro mehr im Monat zahlen.
Vor allem auch.
Und dann auch keine Pay-Per-Views mehr.
Genau, vor allem auch deswegen, weil es über den Fight Pass, als alles noch nur über den Fight Pass lief, hatte ich nie Probleme mit irgendeinem Stream. Bei Runfighting habe ich schon öfter mal das ein oder andere Mal mitten in der Nacht vor mich hingeflucht, weil der Stream nicht lief und so weiter. Und
Ja,
ich glaube, da.
ich habe auch gestern
Ja, ich wollte gerade
die
sagen,
Events nicht gesehen tatsächlich, deswegen. Das hat mich irgendwann, war das so friemelig. Und schon mit dem Fight Pass hatte ich Probleme. Und dann ist auch noch mein Computer abgestürzt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee,
mein Beileid.
keine Lust mehr. Ich habe das mein Bestmögliches getan, das jetzt heute Morgen noch zu recherchieren, was so passiert ist, aber ja, ey, fand ich kacke. Und dann musste ich auch noch den Black Pass habe ich ja überhaupt nicht und dachte, boah, möchte ich mir das jetzt wirklich noch durchlesen? Ich wusste nicht mal genau, was das ist.
Na,
Und
ein Abo.
habe mir dann gesagt, naja, nicht heute.
Ja, aber gut, um auf die Auftragsfrage nochmal zurückzukommen. Wie gesagt, ich denke, das ist, wo Licht ist, ist auch Schatten, ne? Und wie wir gerade schon angesprochen haben, es hat halt, ja, Positives, aber geht halt ein bisschen zu Lasten auf die teuren, in Anführungsstrichen, Pay-per-Views, das denke ich.
Also,
Also ich finde schon, ich find schon, dass ein Pay-per-View, für den man 15 Euro bezahlt, sich qualitativ schon ein bisschen abheben müsste von einer Veranstaltung, im Black Pass beispielsweise.
Ja, ich denke, wir werden jetzt sehen, wie die Pay-per-Views im Laufe des Jahres ablaufen, weil da sind ja so Namen, die mit großen Fragezeichen dran, ob der TJ-DJ-Kampf überhaupt stattfindet. Ne? Conor McGregor kommt ja nochmal zurück dieses Jahr.
George
Haben wir auch
St-Pierre,
noch
John
John
Jones.
Jones und ja, und scheinbar hört man irgendwie jede Woche in den News, dass diese Kämpfer, wo es überhaupt nicht sicher ist, dass die dann und dann kämpfen oder dass sie überhaupt kämpfen, dass die diskutiert werden, um irgendwelche Headlines für irgendwelche Pay-per-Views zu se sein, wobei noch nicht mal bestätigt ist, ob sie überhaupt antreten. Und dann sieht man schon, okay. Da braucht aber wirklich jemand Material, um zu planen, wenn die nach so Headline-Acts so verzweifelt suchen, dass sie auch Fragezeichen oben anführen.
Ja, also was ich wirklich sagen muss, ich finde irgendwie, ja, was ich ziemlich blöd finde, dass, sagen wir, nehmen wir jetzt mal die UFC 223, ne? Khabib Nurmagomedov versus Tony Ferguson, ist es Main Event, Co-Main Event, Rose Namajunas gegen Joanne Jędrzejczyk, ja, so spreche ich sie aus zumindest. So.
Kannst du es bitte nochmal sagen? Ich will es nochmal hören.
Nee.
Das war gut genug, Carsten. Alles in
Und
Ordnung.
danke. Habe ich gut gemacht, ja.
Ja.
Das habe ich nicht gesagt.
Du hast
gut
gesagt, das war
genug.
gut. Ja, okay. Dabei sein ist alles. Auf jeden
Ja, ich
Fall
kann es auch nicht
gibt es
besser.
ja das Main Event und das Co-Main Event, aber was danach kommt, hat irgendwie keinen Wiedererkennungswert. Also ich weiß nicht, welche Kämpfe noch stattfinden. Und ich finde es auch irgendwie, naja, vielleicht etwas schade, dass man Leute wie Cerrone dann lieber auf eine Fight Night packt, die dann zwar das Main Event anführen, aber ich könnte mir den Kampf Cerrone versus Medeiros, war das ja jetzt, ne? Sehr gut auch beim normalen Pay-Per-View vorstellen. Natürlich jetzt nicht als Main Event unbedingt, aber in der Main Card auf jeden Fall.
Ja, aber du kannst ja so eine Fight Night nicht bewerben, wenn da keine Namen drin sind. Dann hast du da irgend so ein Nobody versus Nobody als Titel für die Fight Night. Dann guckt auch keiner zu. Das heißt, du brauchst wenigstens einen guten Kampf, um auch eine Fight Night um da Marketing zu machen mit, ne?
Touché. Touché. Aber gut, genug von philosophieren, wie viele Events denn jetzt dieses Jahr überlaufen sollen. Oder habt ihr noch was, wollt ihr noch was zu dem Thema sagen?
Nö, also ich glaube, dazu ist im Grunde genommen alles gesagt. Wie gesagt, hat alles Vor- und Nachteile, ne?
Wir warten einfach mal 2018 ab, was das UFC ja noch so zu bieten hat. Vielleicht sehen wir dann ja auch ein Resümee, ob es wirklich sinnvoll war, so viele Events laufen zu lassen oder nicht.
Ja, wir werden das Thema bestimmt wieder aufreißen jetzt in den nächsten Wochen. Wenn da irgendwie wieder 15 Euro gezahlt wird für irgend so einen Quatsch, dann kommen wir nicht drum herum, darüber zu sprechen nochmal, denke ich.
Ja, aber ja, eins muss man sagen, wir sind in Deutschland wirklich gut dran. 15 Euro für ein Pay-Per-View, in Amerika kostet der $65.
Mhm.
Also wir sind da eigentlich noch ganz gut bedient, aber gut, in Amerika ist MMA ja auch noch etwas weiter fortgeschritten als in Deutschland, ganz klar.
Ja, ja, also wenn du hier mal noch 10 Jahre wartest, dann wirst du wahrscheinlich für 15 Euro auch kein Pay-Per-View mehr bekommen.
Ich glaube, ganz ehrlich, dann bekommt man, wie bei der WWE, alles in einem Abo. Zum Beispiel The Zone.
Ja, das wäre wünschenswert zumindest.
Also The Zone wäre sehr geil. Aber ich zweifle mal dran, aber es ist ja nichts unmöglich. Aber gut.
Dann haben wir hoffentlich journalistische Freipässe für alles.
Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe The Zone, da hatte ich ja gesehen, McGregor-Mayweather, dieser ominöse Boxkampf. Mhm. Und ich muss echt sagen, ich hatte wirklich Bedenken, weil The Zone ja, ich glaube, noch nie vorher ein UFC-Event oder so eine große Nummer ausgetragen hat, übertragen also, hatte. Und gerade bei so einem riesen Event wie McGregor Mayweather, wo etliche Leute einschalten, weil es das ja, glaube ich, auch noch für einen Gratis-Monat gab bei The Zone, ja, oder? Kann das sein? War es nicht so?
Also.
Und da dachte ich schon, oh Gott, ob die auf den Ansturm vorbereitet sind und ob die Surfer das aushalten, aber ich muss sagen, das haben die mit Bravour gemeistert und ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten beim ganzen Kampf.
Also, ja, The Zone. Ja, wie soll ich sagen? Also die übertragen ja auch zum Beispiel El Clasico. Und ich glaube, beim El Clasico wird bestimmt mehr Ansturm sein als ein Boxkampf um 4 Uhr morgens, wo es eh nicht ums Sportliche geht. Natürlich war es ein Spektakel. Das ist ja klar. Aber ja, also sie haben es gut gemacht. Ich hatte auch noch nie Probleme mit, ich sag hier immer Dazen. Ich weiß nicht. Ich sag immer Dazen.
Hab ich auch Dazen mal gesagt.
Ein Kollege von mir hat mal Datsen gesagt. Gucken wir Dings. Ja, Football hat er gesagt.
Auf Datsen.
Aber gut. Kommen wir zu UFC Fight Night Austin, ne? Kommen wir zuerst zu Austin. Danach kommen wir zu Orlando. Das heißt, letzten Sonntag war UFC Austin.
Ja, sollen wir das so machen? Oder eher das, was frischer
chronologisch
ist?
Also das letzte zuerst und dann das aktuellste zum Schluss. Verstehst du?
Ja, weiß nicht, was denkst du, Remo?
Ja, können wir so machen, klar.
Wir fangen ja bei Reviews auch nicht mit dem Main Event an, sondern mit,
Ja, ich dachte, jetzt ist die Erinnerung frisch und dann, ne, schnell.
Die vergisst du ja nicht in einer halben Stunde, oder?
Ja, ich weiß schon.
Ja, ich hoffe.
Ja, du, ich bin auch nicht mehr der Jüngste in einer halben Stunde, da weiß ich gar nicht mehr, wie ich heiße. Ne?
Genau, wer weiß.
Du bist doch der Tobi, oder?
Ja, klar.
Aber
ja,
was
mach
ich denn hier?
Der, je nachdem.
Hallo? Hallo?
Hallo? Ja. Ja, also ich habe mich auf jeden Fall. Ja. War auf jeden Fall eine gute Card. War ja in der Nacht von Sonntag auf Montag, glaube ich.
Also Moment, jetzt reden wir über Austin, richtig?
Über Austin, ja, okay. Über Austin, genau. So, ja. Und ich habe mich zunächst mal gefreut für Sage Northcutt. Der hat ja da den Startschuss gegeben zur Main Card quasi. Und hat auch verdient gewonnen, fand ich, hat seine Sache eigentlich ganz gut gemacht. Da habe ich ein bisschen gefreut, weil ich hatte ja, ich glaube, beim letzten Mal oder so schon angesprochen, ich finde, das ist ein sympathischer, bodenständiger Typ.
Ich glaube, wir haben alle über ihn mal eine Weile diskutiert, oder?
Ja, ja. Und
oder
der,
war das...
Das war Mr. Faber und so, das haben wir aus...
Haben wir besprochen?
Ja, 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 genau.
Ja. Ja, finden wir ja alle gut eigentlich, den Northcutt.
Genau,
ne?
Deswegen hat's mich gefreut, dass er gewonnen hat. Zwar in Anführungsstrichen nur nach Punkten, aber ich meine, das war ja sein Gegner, war ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Insofern hat er seine Sache gut gemacht, kann man nicht anders
sagen. Er hat verdient gewonnen?
Northcutt hat verdient gewonnen, ja, klar.
Ich find's knapper, als ich dachte. Also ich dachte, es war zu knapp für die Unanimous Decision. Die er gewonnen hat. Ich hätte eine Split-Decision vielleicht.
Es war ja auch knapp, es war dreimal 29-28, aber es war trotzdem verdient, also war jetzt keine Fehlentscheidung.
Nee, Fehlentscheidung würde ich auch nicht sagen, aber ich finde, man kann da auf jeden Fall ein bisschen diskutieren. Ich fand schon sehr knapp.
Also auch auf den Social-Media-Kanälen, Tweets unter MMA-Fighting und so weiter, da ging's richtig ab. Also, ich habe schon den Namen von seinem Gegner vergessen, aber alle haben gesagt, he got robbed. His win got robbed.
Ja, nee, so weit würde ich nicht gehen. Das finde ich nicht. Sage Northcutt war so, wie ich das in Erinnerung habe, zu Fuß wesentlich besser und hat dann ein paar Takedowns kassiert, richtig, und war dann am Boden.
Ich fand ihn auch gut. Klar kann man jetzt sagen, okay, er war als Lokalmatador, als gebürtiger Texaner auf einer Card in Texas, glaube ich, oder? In Austin,
genau,
Texas, genau.
Genau.
Kann man natürlich sagen, vielleicht hat das auch unterbewusst auf dem Punkt jetzt hat eine Rolle gespielt. Würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich finde schon, dass er verdient gewonnen hat. Auch wenn es knapp war, war es in Ordnung. War keine Fehlentscheidung, denke ich nicht.
Ja, ich habe auch keine Probleme damit.
Ich habe mich auch für ihn gefreut. Sehr humble, also sehr auf dem Boden geblieben. Find's immer noch witzig, wie er Mr. Faber sagt.
Ja, ja.
Ich will vielleicht mal sagen, ich habe ja, wir haben ja alle auch was vorausgesagt, richtig, ne?
Genau.
Und bei dem Kampf haben wir, glaube ich, alle mehr oder weniger das Gleiche gesagt, ne?
Boah, ich habe...
Ja, sicherlich, dass Northcutt gewinnt,
gar
oder?
Keine Northcutt, Ahnung.
Ja.
Also ja,
also
natürlich. Also
ich hatte sogar bei dieser Karte, bei Fight Night Austin, ich habe nicht darüber gesprochen in meinem Podcast. Ich habe keine Episode aufgenommen diese Woche, was blöd ist, aber...
Schande über dein Haupt.
Ja, ich weiß. Also habe ich noch nicht drüber gesprochen. Ich will nur sagen, ich hatte mit meinen Predictions hier bis auf die Runden komplett recht, aber... Bei der Fight Night jetzt Orlando hätte ich da was vorausgesagt, aber ich habe ja keine Episode aufgenommen, hatte ich alles falsch.
Au, wow, wow.
Ja.
Ja, so kann's manchmal gehen. Ne? Ich meine, da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle und nur die wenigsten davon kann man halt voraussagen. Es ist halt echt schwierig immer. Ich
rate dir, die Finger von Sportwetten wegzulassen.
Ja, wohl. <offensichtlich.
lacht> Das kann böse enden.
Ja, gut, also wie gesagt, Northcutt hat gewonnen, verdient, und ich habe mich drüber gefreut. Brandon Davis, Steven Peterson war der zweite Kampf, jetzt beide relativ unbekannt, hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, aber Curtis Milander,
na warte, Kau, na, der Brandon Davis verfolge ich schon seit der Tuesday Night Contender Series, und den kann man sich immer mal geben, der hat unterhaltende Kämpfe, ist gut, guter Stand-Up-Fighter, was Striking angeht. Und der macht einfach Spaß zuzugucken. Und auch hier, die dritte Runde war wahnsinnig gut mit anzuschauen.
Hat er auch deutlich nach Punkten gewonnen, ne?
Ja, wenn man den Gegner mal, Steven Peterson, sich mal ein Bild anschaut von dem Kampf, von der dritten Runde, der sah aus wie Rory McDonald in dem Robbie Lawler Kampf.
Nice.
Mehr oder weniger. Also schon blutige Angelegenheit. Guter Kampf. Das ist alles, was ich sagen wollte.
Ja. Gut. Okay. Also, wie gesagt, ich fand es jetzt nicht super spektakulär. Also, er war eben sehr überlegen, muss man halt sagen. War jetzt nicht so spannend. Fand ich. Hat sich ja auch dann auf dem Punktezettel wiedergespiegelt. Ne? Ich glaube, einer hat ihn sogar mit 4 Runden vorne, oder? Kann das sein? Ein Punktrichter.
Ja, 30, 26.
Genau, 30, 27, 29, 28, 30, 26.
Ja.
Jo.
Gut. Ja, der nächste Kampf, der hat mich dagegen schon vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Curtis Milander, relativ unbekannter Mann, gegen Veteran Thiago Alves, der ja schon ewig dabei ist. Und das Knie, habt ihr das gesehen?
Oh ja.
Der K.O., mein lieber Scholli, also das war wirklich beeindruckend. Mhm. Das Ding hat gesessen.
Ja.
Ich glaube, Alves wusste danach auch nicht mehr, wie er heißt.
Wirklich.
Vielleicht ist er halt auch zu alt. Wegen vorhin.
Bitte?
Nix.
Ja, zu alt.
Ja, aber ja.
Ach so.
Ja, aber hat mich echt beeindruckt.
Damn.
Muss ich sagen. Curtis Milander.
Ja, war beeindruckend.
Eine ordentliche Vorstellung.
Muss ich sagen, kannte ich nicht. Also.
Nee.
Wusste ich nicht, wer das war. Ich bin jetzt voll ehrlich.
Ich hab's vorausgesagt.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich weiß, ich sag das jetzt bei jedem Kampf.
Ich sollte mir meine Tipps aufschreiben. Ich hab sie schon wieder vergessen.
Ich vergesse sie nie, es sei denn, ich lag nicht richtig.
Oder du drehst an den Tatsachen rum. Und wenn ich mir dann jetzt die Folge von letztem Mal anhöre.
Oh, das kannst du gerne machen.
Nee, lass mal, danke.
Ich habe sogar Sage Northcutt gewinnt per Decision.
Echt?
Richtig. Und zwar, weil ich meinte, dass sein Striking nicht akkurat genug ist. Und das fand ich in diesem Kampf auch.
Ja, da hast du wohl dann doch wieder deine Glaskugel, deine Kristallkugel bemüht.
Ne? Mhm, vielleicht solltest du es ja doch mit Sportwetten probieren.
Ja, ja, nach Fight Night Orlando bin ich da nicht mehr so sicher.
Mhm. Ja, jedenfalls solider Typ, Curtis Millender. Hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Er hatte ja vorher auch keine großen Namen im Kampfrekord. Ne? Niemanden, wo man sagen würde, oh, der lässt aufhorchen, der Sieg. Nee, war nichts Außergewöhnliches dabei und dann kommt er und knockt Thiago Alves aus. Ne? Das war schon beeindruckend. Also der Mann hat schon Zukunft. Ne?
Definitiv. Welterweight. Aber gut.
Jo. Ja, ja, genau. Der ist Welterweight, ja.
Warte mal, war nicht auf der Karte auch Israel-Dings?
Ist der nicht da? Nee, es war eine Woche, ne? Noch eine Woche vorher, glaube ich. Dieser
ja? Oder war der in UFC, Luke Rockhold etc.? War der da?
Das kann auch sein.
Von wem meinst du jetzt?
Ja, dieser Typ, den alle jetzt den neuen John Jones nennen, obwohl er das nicht möchte.
Ach so, naja.
Der hat auf jeden Fall ein beeindruckendes Highlight-Reel jetzt schon, obwohl er gerade erst in die UFC gekommen ist.
Er hat doch gesagt,
Highlight-Reels sind immer beeindruckend.
Er hat doch gesagt,
aber der hat auf jeden Fall irgendwie schon, weiß ich nicht, 20, 30 Kämpfe oder sowas unterm Gürtel und hat die meisten gewonnen. Vielleicht sogar alle, ich bin nicht sicher. Ist auf jeden Fall interessant, kann man sich mal so reinlesen in den Typen.
Ah ja, das war UFC 200.
Der könnte was werden.
UFC 221. 12-0 Rekord.
Ja, und dann eben noch so Amateur oder irgendwie vor MMA, was weiß ich. Hat er auch noch.
Ja gut, der mit dem Kampfrekord, das haben wir schon öfter mal besprochen, das sagt halt nicht so wahnsinnig viel.
Natürlich, raus, ne? Aber sobald jemand 25-0 steht, flippen sie alle aus und denken, er gewinnt gegen jeden.
Ja, ja, das ist immer, genau. Ja, weil viele dann eben immer wirklich nur die reinen Zahlen sehen. Ne? Ja. Man muss aber auch schauen, wen er da so vor den Fäusten hatte. Und außer Melvin Gillard, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie man den ausspricht, sehe ich jetzt hier in seinem Kampfrekord niemanden von Rang und Namen.
Ja, natürlich, das ist wohl klar.
Ja. Aber
es ist interessanter Charakter, kann man sich mal angucken.
James Wick defeated Francisco Trinaldo via Decision. Fand ich allgemein witzig, sein Post-Fight-Interview im Octagon, sein Octagon-Interview, dass er auf einmal McGregor, Ferguson, Nurmagomedov herausfordert.
Das ist immer dieses, das ist so typisch, finde ich, diese, ich sag's mal, Unart, bei jedem Sieg sofort jeden herauszufordern und öffentlich die Klappe aufzureißen, das ist wirklich ein Erbe von McGregor. Ne? Das hat der wirklich, sagen wir mal,
aber ja, das hat James
mit reingebracht. Also das war vorher, hat es das vereinzelt natürlich auch, so mit Bisping, Sonnen und Ortiz früher und hat es schon auch so solche in Anführungsstrichen Lautsprecher. Aber diese Angewohnheit jetzt, und ich finde das total übertrieben. Und das Paradebeispiel für mich ist da immer Colby Covington, die im Grunde genommen für die große Klappe, die sie haben, nichts geleistet haben. Ich glaube, klar, Covington hat jetzt schon mittlerweile ein paar ganz gute Siege auf dem Rekord, das ist klar. Aber ich weiß nicht, ob man nach einem 8-0 oder nach einem 9-0 gegen vorwiegend Gegner außerhalb der Top 5, ob man da jetzt schon unbedingt die Klappe so weit aufreißen sollte, aber das ist, die Leute sehen eben, das funktioniert. Bei McGregor zieht sich das ja durch einen Großteil seiner Karriere, dass er das so gemacht hat, das funktioniert. Alarm zu machen und auf die Pauke zu hauen und so verdient man mehr Geld und kriegt vielleicht mal eher einen Title Shot. Aber richtig finde ich das nicht. Also, und auch mit James Wick, was du gerade ansprichst. Ja, klar ist er ein guter Mann und so, aber ob ich jetzt schon, er ist halt nicht auf einem Level von einem Nurmagomedov oder von einem Tony Ferguson und ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon so laut rumkrakehlen muss. Ne?
Ja, er hat ja aber auch vorher gesagt, I'm tired of calling out, und dann hat er ein paar
gerankte.
Gerankte, meinetwegen. Kämpfer angesprochen und hat gesagt, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, weil die wollen mich alle nicht im Ring haben. Deswegen gehe ich jetzt für die Großen, hat er, das ist, glaube ich, so die Zusammenfassung von seiner von seinem Post-Fight-Interview. Er sagt im Prinzip, es will sowieso niemand gegen mich antreten, also gehe ich jetzt zu den ganz Großen und ruf nach meinen Title-Shots, ja, etc. Aber,
naja, weiß nicht, was ich...
Ja, ja, ich weiß, das ist nicht stimmig.
Es ist ja auch nicht nur ein Phänomen, das, was James Vick jetzt für sich exklusiv beanspruchen kann, sondern das zieht sich ja zurzeit durch die UFC wie ein roter Faden, ja, dass da jeder kommt und sagt, hier, ich will den und den, und jeder meint, er hätte sofort einen Title-Shot verdient und kann sich die Gegner aussuchen. Und,
kurzer Einwurf, Latifi hat nach dem Kampf auch DC herausgefordert.
Das hab ich live gesehen, aber sehr respektvoll.
Ja, er hat gesagt.
Aber dazu kommen wir ja gleich noch. Ja. Jetzt sind wir erstmal nochmal bei UFC Austin.
Also dann, wie hat sich.
Auf jeden Fall guter Mann, solider Mann, James Vick, guter Sieg auch gegen Trinaldo. Ja, ja. Trinaldo war ja ein erfahrener Kämpfer. Und das war keineswegs so klar, dass Vick das Ding gewinnt im Vorfeld.
Ja, James Vick ist echt ein solider Typ, und dafür, dass er im Leichtgewicht kämpft und 1,91 groß ist, ne?
Ja, der ist sehr groß, das stimmt.
Der
ja.
ist schon interessant, also den kann man sich wirklich auf eine Beobachtungsliste schreiben und genau, schauen, denn der ist ja jetzt 9-1, glaube ich, in der UFC. Irgendwie
nur
sowas
gegen,
ganz
nur
krasses.
Gegen Dariush verloren bloß, oder?
Ja, ich glaube auch. Also muss man mal abwarten, aber James Vick hat durchaus Potenzial.
Kann man mal im Hinterkopf behalten, klar. Und ja. wenn er jetzt so solide, wie er jetzt wirkt auf mich, und bodenständig seinen Weg so weitergeht, dann kann das schon noch was werden, ne? In der Gewichtsklasse und vielleicht sogar eine höher. Mit 1,91, wie du schon sagst, ist er ja relativ groß, ne?
Ja, habe ich auch richtig vorausgesagt.
Also, ja. Okay, wow. Dann kommen wir zu dem zum Co-Main-Event. Derrick Lewis, Marcin Tybura.
Ja,
also...
tat mir ein bisschen leid für Tybura, muss ich sagen. Ich hatte zwar, und das weiß ich auch noch, auf Derrick Lewis getippt. Ich glaube, das hatten wir alle, wenn ich mich nicht recht entsinne, außer Carsten, oder? Kann das sein? Hast du nicht auf Tybura getippt?
Ganz ehrlich?
Aber ich weiß nicht mehr.
Ich weiß es nicht mehr.
Aber wie auch immer, jedenfalls.
Im Zweifel hat er das bestimmt.
Ich hab getippt auf TKO in Runde 3, 2 Minuten 48.
Von wem?
Ich dachte, und jetzt kann ich.
Ach so, okay. Ja, Carsten, stimmt. Ich erinnere mich.
Und jetzt kann ich auch mal wie Vincent auf die Pauke hauen und kann sagen, ich habe nicht nur getippt, dass Derrick Lewis gewinnt, sondern ich habe auch getippt die Art und Weise, wie er gewinnt. Ne?
Ich habe auch meinen Freund.
Hatte ich das nicht gesagt, dass er eine Keule unterbringt und dann durch Ground and Pound gewinnt?
Ach so, nee, das weiß ich nicht. Das hast
aber
du bestimmt gesagt.
Sowas merke ich mir.
Stimmt,
aber gut,
stimmt,
wie dem auch sei, trotzdem muss ich sagen, tat es mir ein bisschen leid für Tybura, weil der seine Sache eigentlich gut gemacht hat gegen Derrick Lewis, muss ich sagen. Er eben diese eine Keule gefangen hat und dann, ja gut.
Aber wir hatten beide die Runde falsch. Ich glaube, wir haben beide die zweite Runde gesagt.
Ja, also ich hatte auf jeden Fall die zweite, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ich auch. Und hab aber auch TKO von Derrick Lewis. Ich finde, Derrick Lewis hat mich schon echt beeindruckt in der dritten Runde, wie schnell seine rechte Hand ist.
Und?
Weil,
wie schnell?
Wenn man dann nochmal zurückgeht, er schmeißt die rechte und die geht vorbei am Kopf von Tybura, und die nächste Hand, die er schmeißt, ist wieder die rechte und dann weiter nach innen. Aber das mit einer Geschwindigkeit, dass Tiburo da überhaupt nicht aus der Lage rauskam, bevor er zweimal die Rechte abfeuern konnte und das natürlich mit einer Wucht, die ausgereicht hat, um...
Das war natürlich aber auch dringend notwendig, ne? Ich glaube, Lewis Ecke hat ja auch gesagt, jetzt muss was passieren in der Runde. Er lag ja deutlich zurück auf den Punktezettel, wenn ich mich recht entsinne. Und das auch zu Recht. Tibura war ja wirklich der Bessere, der hatte seine Sache wirklich gut gemacht.
Also,
ja, und dann kam Lewis da in der dritten Runde mehr oder weniger mit dem Mut der Verzweiflung und hat tatsächlich noch eine ordentliche Bombe untergebracht und die hat gereicht. Ne?
Aber ich teile da dein Mitleid nicht so richtig. In der Schwergewichtsklasse, finde ich, besteht immer die Gefahr, dass du ausgenockt wirst. Du darfst halt deinen Gegner dann nicht auf die Füße lassen, wenn du mit Ground and Pound Erfolg hast.
Klar. Aber das kannst du halt natürlich auch nie ausschließen. Das Risiko ist halt immer da, ne?
Ja.
Nichtsdestotrotz war Tibura, fand ich, insgesamt der Bessere. Aber das nützt halt auch nichts. Jetzt hat er halt einen Loss im Rekord stehen. Und das nützt halt nichts, zwei Runden lang der Bessere zu sein, wenn du eine ordentliche Bombe fängst und dann ist der Kampf vorbei.
Zum Beispiel der Darren Elkins Kampf gegen Backtick. Habt ihr den gesehen? Der war Comeback of the Year letztes Jahr, glaube ich. Darren Elkins hat ja auch gegen Michael Johnson jetzt zuletzt gekämpft. Habt ihr das gesehen?
Nee.
In seinem Featherweight-Debüt von Michael... Okay. Darren Elkins wird drei Runden verprügelt und zwar mies. Erste Runde schon blutig.
Ja, den Kampf habe ich gesehen. Jetzt erinnere ich mich.
Und dann schmeißt er die Rechte, als Backtick aufsteht, am Ende der dritten oder irgendwie in der Mitte der Runde und knockt die noch aus. Und da kannst du dann im Featherweight schon ein bisschen mehr von, da habe ich dann ein bisschen mehr Mitleid, weil Backtick kriegt jetzt diese Niederlage, obwohl er ihn komplett zerrissen hat in den ersten paar Runden und dann kommt diese eine Hand und das im Featherweight und knockt ihn aus.
Ja,
aber gut, das ist halt immer wieder, gewinnst halt einen Kampf nicht, indem du 90% der Zeit der Bessere bist unbedingt, sondern das nützt ja halt nichts, wenn du dann am Ende doch ausgenockt wirst. Also
ja.
Das zählt am Ende nicht, genau wie bei Tibura. Ja? You win a fight by winning a fight. Ist halt so. Du gewinnst halt einen Kampf, in dem du halt gewinnst einfach. Und dann nützt dir halt nichts, da 90% der Zeit der Bessere zu sein, wenn du einen Moment nicht aufpasst und dann ist der Kampf vorbei.
Ja, die Gefahr des Knockouts ist halt in der Schwergewichtsklasse offensichtlicher als im Featherweight, deswegen ist das
weiß ich
so.
Nicht, also bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil klar schlagen die härter, aber dafür können die auch wesentlich mehr einstecken. Also.
Kurz,
weiß ich nicht.
Zwei,
also wenn man die Knockout-Rate im Schwergewicht vergleicht mit
wie ist die denn?
Featherweight?
Ja gut, das
ja, ich weiß das, ich nicht, aber ich...
Dass die Knockout-Rate im Schwergewicht offenkundig höher ist, als in unteren Gewichtsklassen, mag wohl auch daran liegen, dass es im Schwergewicht nicht so viele Leute gibt, die jetzt hier super versierte Grappler sind, wie in den unteren
das
Gewichtsklassen.
Stimmt auch, ja.
Na, also die meisten sind da, außer, wer ist denn jetzt da großen Grappler? Außer Verdum vielleicht, klar.
Ja, DC.
Aber
ja, dann
DC
könnte man
auch,
mal die
aber DC ist halt auch ein guter Boxer, ne?
Vergleichen.
DC ist halt auch echt ein solider Boxer.
Naja,
nicht nur reiner Grappler.
Man vergleicht Äpfel mit Birnen. Die sind ja von einer komplett anderen Statur und so weiter. Ne? Also es macht ja schon mehr Sinn als Schwergewichtler, sich darauf zu fokussieren, seine Statur und sein Gewicht dazu zu nutzen, viel Wucht hinter seinen Schlag zu packen, anstatt da jetzt zu ringen. Ich wollte aber noch kurz einen Einwurf da lassen.
Nicht, wenn man ein Ghanu ist.
Ja, sag.
Aber egal. Zwei Einwürfe. Erstens, kurz zu Derrick Lewis. Sehr stabiler Typ, hat mit einer gebrochenen Hand gekämpft. Und zweitens...
Wann hat er sich die denn gebrochen?
Weiß ich gar nicht.
Während des Kampfes.
Ja.
Schon in der ersten, oder? In der ersten schon. Hat er nicht sogar eine Rundenpause seiner Ecke
welche,
gesagt?
Welche Runde weiß ich nicht, aber ich... Also, das muss doch mega wehgetan haben.
Ja.
Oder sein Körper war halt so mit Adrenalin voll, dass es erst danach wehgetan hat.
Ja, da erinnere ich bloß mal an Romero. Hat der sich nicht sogar das Bein angebrochen während des Kampfes und trotzdem noch zu Ende gekämpft?
Ja, irgendwie sowas ähnliches.
Kennt jemand das Video?
Also war nicht gebrochen, aber...
Kennt jemand das Video von Anderson Silva gegen Chris Weidman?
Oh, abartig.
Also es ist
ekelhaft.
Wirklich eklig.
da gibt's noch ein Video, das ist etwas älter schon, von Corey Hill, der ist mittlerweile sogar gestorben. Corey Hill gegen, ich kann mich an den Gegner nicht mehr erinnern, das sah aber genauso ekelhaft aus wie das gegen mit Silver und Whiteman.
Ja.
Da ist, ich kann mich noch genau erinnern, da ist Joe Rogan, also Corey Hill hat irgendwie auch, wollte kicken und der Kick wurde geblockt, ähnlich wie bei Silver gegen Whiteman und ist dann, da hast du richtig gesehen, wie das Bein, wie der Unterschenkel sich da schon in ungefähr auf halber Höhe 90 Grad ja. weggeknickt hat und ist dann natürlich gestolpert, nach hinten gefallen und sein Gegner ist halt auf ihn drauf und der Ringrichter, der Röffi, hat es gar nicht mitbekommen zuerst. Aber Joe Rogan hat's gesehen und ist dann aufgesprungen von seinem Kommentatorenpult und hat ganz laut ins Oktagon geschrien, stop the fight, stop the fight, stop the fight, the leg is broken und so. Ja. Und daraufhin...
Da war wohl wieder Yamazaki im Match.
Weiß ich nicht genau, ob das Yamazaki war, ist schon zu lange her. Das ist schon...
Nee, ich glaube, das habe ich auch doch tatsächlich ja auch gesehen, ja. Ich glaub,
das war auch richtig, richtig eklig, ja.
Was würdet ihr von einem Kampf halten zwischen Derrick Lewis und Francis Ngannou?
Bock.
Ja, wäre auf jeden Fall eine Ansage, ne? Mein Lewis hat sich jetzt wieder in Position gebracht. Ja. Mit dem Sieg. Ngannou hat jetzt verloren, also insofern dürften die vom Ranking her gar nicht mehr so wahnsinnig weit auseinander liegen, oder?
Hat Travis Brown Lewis nicht mit einem Bodyshot ausgenockt?
Travis Brown?
Ja, war, hat er nicht irgendwie...
Wirklich?
Oder hat Derrick Lewis gegen... Warte mal, da war doch irgendwas...
Mark Hunt, gegen Mark Hunt hat er vorzeitig verloren, Derrick Lewis.
Ja, vielleicht war das auch, hat er gegen Travis Brown gewonnen oder nicht? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher.
Travis Brown ist doch der Frau von Ronda Rousey.
Ja, doch.
Der Mann meine ich.
Nee,
der
tut Mann. Mir
ja,
leid.
Ja,
tut
genau,
mir
Travis leid. Brown ist die Frau von Ronda Rousey.
Nee, ich vor allem,
ich hab der Frau gesagt.
Er hat gewonnen
ja. gegen Travis Brown. Aber da war doch irgendwie, er hat auf jeden Fall so einen Tritt in den Bauch gekriegt oder so und war dann, ich weiß nicht, aber Mark Hunt war das sicherlich nicht dann. Ha, komisch.
Ja, wie auch immer. Jedenfalls ist er jetzt zurück in der Erfolg, ist er jetzt endgültig wieder in der Erfolgsspur nach seiner Niederlage gegen Hunt. Und ja, könnte ich mir schon gut vorstellen gegen Ngannou. Ich meine, Lewis ist ja auch immer für den einen Schwinger gut, für die eine Bombe. Genau wie Ngannou. Und Lewis kann auch einiges einstecken, also da an dem könnte sich Ngannou unter Umständen auch die Zähne ausbeißen, ne?
Wäre ein geiles Matchup. Die UFC hat es auch so geteasert. Die UFC hat auf Twitter geschrieben: Like, comment, retweet or do anything if you want to see Ngannou versus Lewis.
Lewis. Ich glaube, Lewis ist auch einer der wenigen, die auf 265 Pfund cutten müssen, oder?
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Ja.
Doch, so ein Weightcut muss aber auch schwer sein. Also, weil, ich weiß nicht.
Ein Weightcut auf 265,
ja. Ja, ich meine, nee, aber man ist ja, ach, egal. Naja.
Naja, also ich weiß nicht, ich glaube, in solchen Dimensionen, also es ist wahrscheinlich leichter, von 130 auf 120 Kilo abzunehmen, als von 80 auf 70. Weil du ja viel mehr Körperfett hast. Ein Derrick Lewis hat doch einen viel höheren Prozentsatz an Körperfett als irgendein Weltergewichtler.
Ja, aber die nehmen ja nicht Fett ab, sondern die schwitzen sich das aus. Die verlieren ja nur Wasser.
Ja, in den unteren Gewichtsklassen vielleicht, ja, aber
schon Fett ab.
In den unteren Gewichtsklassen ist es vielleicht so, aber ich glaube, einer, der 300 Pfund wiegt oder 290.
Ja, aber guck mal, wenn Derrick Lewis jedes Mal Fett abnimmt, wieso nimmt er dann freiwillig wieder zu? Dann soll er doch einfach bei diesem Gewicht bleiben.
Weil der
ja,
gerne
gut, die Frage könntest du ja jedem
Nein,
einzelnen
dieses,
MMAler stellen, warum
ist
der
dann
warum
nur
der
für den letzten für die letzten
der,
Kilos.
Also Chris Cyborg zum Beispiel, die hat ja damals gemeint, sie hat wie viel? 14 Pfund in 2 Tagen? Nee, 7 Pfund, 8 Pfund, irgendwie sowas.
Genau, aber vorher war die ja auch am Cutten, die rennt ja nicht rum und frisst den ganzen Tag irgendwie.
Ja,
also Derrick Lewis ist ja nicht, weiß ich nicht, ganz normal bis 2 Tage vor dem Kampf und macht dann ausschließlich
genau.
Wasserentzug, sondern der,
ich meine, das ist ja
der
ein Prozess.
Kommt schon auf ein bestimmtes Gewicht und muss dann eben noch zusätzlich
genau,
sich also wenn der
unter Umständen.
Also ich stell mir das so vor, wenn einer wie Lewis beispielsweise zwischen den Kämpfen mit 300 Pfund rumrennt oder 92 und dann geht so ein Trainingslager, ich weiß nicht wie lange, 6 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, vielleicht 8 Wochen und in der Zeit nimmt er halt ab auf meinetwegen 275 oder 270 bis 1-2 Tage vorm Kampf und die cuttet er dann noch. Und da ist es dann eben wirklich schwierig. Aber die, aber wie er schon gerade sagt, ist ja nicht so, dass der bis zwei, drei Tage vorm Kampf noch 20 Pfund mehr wiegt oder 30. So ist es ja auch nicht. Hm. Na, also er trainiert da schon vorher.
Ich kenne sein Normalgewicht nicht.
Ja, ich auch nicht. Ich habe es auch gerade googeln wollen, aber da finde ich.
Ach so, ja, weiß ich nicht. Also gut, ja, was wird sein? Also mit 92 wird er mit Sicherheit rumlaufen zwischen den Kämpfen.
Ja.
Du, Moment mal.
Schätze ich auch.
Pfund ist ein halber Kilo, ne?
Nee, ja, nicht ganz. Aber nee. Bei amerikanischem Pfund ist das anders. Das ist weniger als ein halber Kilo.
Ach so, okay, weil es war.
Also 205 Pfund, also das LHW-Limit sind, glaube ich, 93 Kilo.
Ah, okay. Also so Pi mal Daumen dann. 4,1.
Ja, 0,4 circa.
Achso, ja. Ja, natürlich. Aber gut. Wie gesagt, ich muss Derrick Lewis nachher mal anrufen und fragen, wie er das mit dem Weightcut macht. kommen wir zum Maincard. Zum Main Event natürlich. Donald Cowboy Cerrone versus Yancy Medeiros. Toller Fight, tolle Sportsmanship von Donald Cerrone, hat Medeiros auch einmal aufstehen lassen. Fand ich eine schöne Szene. Ja, Cerrone hat natürlich dominiert, er hat gezeigt, er kann es noch, er hat es drauf und ist definitiv wieder zurück auf der richtigen Spur. Was ich auch sehr schön fand, dass die Szene danach mit der Oma von Cerrone. Aber ja, zum Kampf, zu Cowboy, ich freue mich für ihn. Ich freue mich für ihn, da er diesen Sieg ja wirklich gebraucht hat. Also in meinen Augen hat er diesen Sieg gegen Medeiros gebraucht. Hat er natürlich auch in der ersten Runde kurz vor Schluss noch finishen können. Und freue mich für ihn, toller Kampf, tolles Main Event, hat den Namen Main Event für eine Fight Night auf jeden Fall verdient.
Ja, sehe ich genauso. Ich habe dich in dem Moment, wo er dann, ich glaube, 2 Sekunden vor Schluss war das, oder? Der ersten Runde. Dann, da, wo man Medeiros dann einen richtig geil, im Übrigen richtig geilen Chicken Dance hingelegt hat. Dachte ich, ja, Gott sei Dank. Also ich denke auch, Cerrone hat das unbedingt gebraucht. Der hatte ja zuletzt 3-mal in Folge verloren. Und ich weiß nicht, wie das mit seinem Vertrag gewesen wäre, wenn er das Ding jetzt auch noch hätte abgeben müssen. Also das, und da ich ja bekennender Cerrone-Fan bin, habe ich mich super gefreut. Und aber ich muss auch sagen, die Sportsmanship von beiden, auch von Medeiros, also wirklich vorbildmäßig, muss ich sagen. Also,
ja. Habt ihr das Argument gehört nachher, was bei der MMA Hour angesprochen wurde, dass das zu nett war und dass Cerrone in der Vergangenheit Probleme damit hatte, dieses Psychologische richtig anzugehen und durch diese lockere, freundschaftliche Art, die die beiden jetzt hatten, hatte sich irgendwie lockerer gefühlt und das hat ihm einen Vorteil gegeben, quasi.
Also ich habe das nicht
und
gehört.
Und Medeiros hätte den Kampf quasi, also das ist die Theorie dahinter, wäre Medeiros nicht so übertrieben freundlich gewesen, dann wäre Cerrone so angespannt, dass er möglicherweise wieder verloren hätte.
Ich habe das zwar nicht gesehen, die MMA, die du meinst, aber ich kann es nachvollziehen und ich verstehe das auch, weil wer Cerrones Karriere so ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass Cerrone immer dann, wenn er sich emotional zu sehr auf jemanden einlässt, also zu wütend in den Kampf geht, dass er dann fast jedes Mal negativ beeinflusst in seinem ganzen Gameplan und so. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Kampf gegen Nate Diaz, wo Diaz, ja, er war in seinem Kopf auf jeden Fall, Diaz. Er hat ihn ja auch beim Staredown, glaube ich, den Cowboy-Hut vom Kopf geschlagen und so. Und ich glaube, Cerrone hat später dann auch mal bei Joe Rogan Experience auch selbst zugegeben, dass, also da war er wirklich, Diaz war in seinem Kopf und das hat ihm schon beeinflusst. Also ich denke schon, dass das, was du sagst, dass er denkt, einen Vorteil dadurch gehabt zu haben, dass er Medeiros mochte und nicht dieser Hass da oder dieser ganze Trash-Talk im Vorfeld war wie sonst mit anderen Leuten, dass ihm das schon einen Vorteil gegeben hat, ja? Dass er dadurch locker war. Also er lässt solche Sachen zu sehr an sich ran, finde ich.
Eine mega schwierige Frage. Also ich finde gerade, wenn man mit jemand befreundet ist, dass man da weniger hart ins Gericht geht. Also dass man da auch so ein bisschen hier, so ein bisschen lacht und
tralala. Ja, aber das ist ja vielleicht auch gut.
Ich weiß nicht,
also, und abwarten da im Kampf.
Ja, ich denke, ja, ich denke persönlich, man sagt dir mal.
Denk an Anakin Skywalker, Carsten.
Ja, was ist mit dem?
Er hat den Kampf ja auch verloren, weil er so hasserfüllt war und nicht kontrolliert, irgendwie sowas.
Ja, Cerrone wirkt halt in solchen
Momenten. Er hat den Kampf verloren, weil es der Regisseur wollte.
Ja, naja, gut.
Ja, Spaß.
Also, Cerrone
wirkt halt in solchen Star Wars Lore, dass Anakin irgendwie so hitzköpfig ist, dass er, naja, ist egal.
Cerrone wirkt halt in so Kämpfen wie gegen Nate Diaz, wo ein Haufen Trash-Talk im Vorfeld stattfindet und so, wirkt er mal als sehr verkrampft. Und insofern kann ich schon verstehen, was er meint.
Also, ich denke, also gerade wenn ich da einen Rivalen habe, ne, man sagt, man ist ja in the zone, man ist in der Zone, das heißt im Fokus. Man hat so einen Tunnelblick und dein Gegner ist dieser Tunnelblick. Und wenn du wirklich eine Rivalität hast und wirklich gewinnen willst, gerade dann bist du in der Zone. Und nicht, wenn du denkst, oh ja, servus, da ist der Kollege, mit dem gehe ich morgen ein Bierle trinken.
Aber denk mal an das, was Cerrone in seinem Post-Fight-Interview gesagt hat. Er sagte, er dachte sich irgendwann, ich beiß jetzt einfach auf mein Mouthpiece und let's go. Das war die direkt.
Ja, aber er hat was an.
Und let's go. Und das hätte er vielleicht nicht gemacht. Nicht einfach rein, ne, zubeißen und durch. Wenn es ihm nicht mehr oder weniger recht war, auch zu verlieren. Ich glaube, er hätte es nicht so schlimm gefunden, wenn er verloren hätte gegen Yancy Medeiros, weil er ihn gemocht hat. Und dann hätte er möglicherweise nicht so gekämpft gegen ihn.
Aber ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Also ich würde weniger lieb einen Kollegen von mir verprügeln, anstatt irgendjemand, den ich nicht mag.
Aber da ist halt jeder anders gestrickt.
Ja.
Jeder geht anders um mit solchen Situationen. Der eine blüht eben unter Druck auf, wie McGregor zum Beispiel. Der kann da hervorragend mit Druck umgehen, den er selbst ja auch auslöst, den Druck im ganzen Vorfeld mit der World Tour und alles Mögliche. Und der kann damit eben hervorragend umgehen und ruft dann seine besten Leistungen ab. Aber andere können das eben nicht. Cerrone beispielsweise gehört nicht dazu. Ja, der ist unter Druck, hat man schon oft den Eindruck gehabt, dass er da ein bisschen einknickt, psychisch. Also da ist halt jeder anders gestrickt, da gibt es halt kein Patentrezept, ne?
Das stimmt.
Also wichtig war, finde ich, dass er überhaupt gewonnen hat. Damit ist er jetzt erstmal zurück auf Kurs und hält sich damit noch so ein bisschen in der Top-Liga der UFC, sage ich mal so, in seiner Gewichtsklasse und kann immer noch nach oben
anklicken. Ja, er ist ja jetzt Rekordhalter, nicht?
Ja.
Die meisten Kämpfe, oder? Oder die meisten Siege?
Die meisten Siege in der UFC und die meisten Knockouts oder Finishes in der UFC 14.
Ja gut, er ist halt echt lange dabei und ist auch einer von denen, die wirklich oft kämpfen. Ne? Ja.
Also ich bin schon gespannt, gegen wen er in 2 Wochen kämpft und ob er es dann wieder schaffen wird.
Ich glaube, die Knockouts oder die Finishes da ist er auf einer Stufe mit Anderson Silva und Vitor Belfort jetzt.
Der Bisping und müsste da auch ganz weit vorne sein,
mit den 20 Siegen ist er mit Bisping und GSP auf einem Level.
Genau.
Mhm.
Und eine Frage habe ich noch dazu, bevor wir jetzt weitergehen. Was haltet ihr von Yancy Medeiros' Kinn?
Was?
Von
Medeiros
was?
Kinn. Ist das nicht ein bisschen...
Ach so.
Nö.
Fraglich?
Och, nö, finde ich nicht, weil das war ja nur wirklich ein guter Treffer, den Cerrone da gelandet hat und da sind schon andere runtergegangen nach so einem Ding, also.
Ja, aber denk an jetzt seinen letzten sein Kampf kind auch.
Gegen Oliveira,
ja. 2 Knockdowns in der ersten Runde.
Ja.
Ja, also okay. Ich muss jetzt sagen.
Passt aber auch noch auf, ich habe ja, ich habe gesagt, Cerrone gewinnt in der zweiten Runde per TKO, aber ich habe spezifisch gesagt Headkick und Punches. Weil Cerrone eigentlich nicht so mega krasse Hände hat. Also so Knockout-Power.
Nee, ist eigentlich, obwohl der gegen
hat er eher durch seine Kicks. Also
gegen wen war das, wo er so ein bilderbuchhafte Combo
fantastisch, rausgelassen hat. Ich weiß aber nicht mehr gegen wen.
Das ist auch nicht so lange her, ich weiß gar nicht. Aber das war auf jeden Fall spektakulär. Aber du hast natürlich schon recht, Cerrone ist eigentlich eher so der Kicker, ne?
Ja. Also ich dachte nicht, dass Yancy Medeiros
Matt Brown, durch seine Schläge...
Ja, genau.
Gegen Matt Brown war das. Das war ja wirklich Bilderbuch, eine Bilderbuch-Kombo.
Ja, wunderschön, wunderschön, ja.
Ja.
Gut. Also ich finde es
ja, also wie gesagt, war wichtig, damit ist er wieder auf Kurs. Und alles ist gut, ich habe mich gefreut für ihn und ihr wahrscheinlich auch.
Auf jeden Fall.
Damit kommen wir jetzt vielleicht zu den aktuellsten Geschehnissen von letzter Nacht.
Vincent, wolltest du noch was kurz sagen?
Nee, ich wollte nur vielleicht abschließend sagen, ich würde das mal im Auge behalten, wenn er in seinem nächsten Kampf wieder einen Knockdown kassiert oder so früh, würde es mich nicht wundern.
Ja, muss man mal drauf achten, Cerrone ist ja jetzt nun wahrlich kein, bekannt für seine Knockouts, sagen wir es so. Aber gut.
Na, das schon, aber nicht Striking.
Er hat nur 26% durch Knockout gewonnen.
Ja, aber die
Knockout, aber meistens durch Kicks.
Die Knockout-Siege sind ja schon sehr... Naja, ist egal, kommen wir mal weiter.
UFC Orlando, Stevens versus Emmett, Main Event. Co-Main Event war Andrade versus
Tisha Torres.
Genau. Ich würde sagen, besprechen wir die Highlights allgemein oder sollen wir Kampf für Kampf durchgehen?
Nur die interessanten. Also in der Preliminary Card.
Ich würde aber vielleicht doch nochmal kurz die beiden, was waren ja nur 4 Kämpfe auf der Main Card, vielleicht doch nochmal kurz die beiden anderen Kämpfe ansprechen, weil die ja schon spektakulär waren, fand ich. Also Max Griffin gegen Mike Perry zum Beispiel. Jeder hat gedacht, Mike Perry macht das Ding, ist ein harter Puncher und so. Aber Max Griffin hat ihn einfach ausgeboxt, das muss man so deutlich sagen. Ja. Also Perry sah aus wie durch einen Fleischwolf gedreht. Immer wieder haben die Dinger, immer wieder sind die gelandet. Griffin hat sich hervorragend bewegt und war einfach schneller und präziser als Perry. Muss man einfach so konstatieren. Ja.
Habe ich auch falsch gedacht.
Ich hatte auch auf Perry getippt, klar. Erfahrener Mann, harter Puncher und so weiter. Und man hat ja auch gesehen, bis zum Schluss war er gefährlich, Perry, ne, mit seinen harten Schwingern. Hm. Aber es hat halt trotzdem nicht gereicht. Max Griffin hat deutlich gewonnen. In einem fast reinen Stand-Up-Fight, glaube ich. Ne? Ich glaube, das ging nicht großartig zu Boden. Hat er gut gemacht. Also den sollte man auch mal im Auge behalten. Max Griffin ist auf jeden Fall ein hervorragender Boxer. Ne?
Also ich muss kurz dazu sagen, ich konnte UFC Orlando nicht sehen. Bei mir hat die Technik versagt.
Oh. Ja, wie gesagt, Griffin hat seine Sache hervorragend gemacht, finde ich, gegen Mike Perry. Jetzt auch sein spektakulärster Sieg gegen den größten Namen bisher. Und da muss man mal gucken, wie es jetzt mit Griffin weitergeht. Guter Boxer auf jeden Fall, hat man ja gesehen gegen Perry.
Jo.
Wollt ihr noch was zu dem Kampf sagen? Sonst kommen wir vielleicht direkt zum nächsten.
Ich habe halt gesagt, auch nur...
Ich kann zu keinem Kampf irgendwas sagen. Ich, ging nicht.
Ich kann ein bisschen was sagen, aber nicht wirklich nicht im Detail. Ich habe es ja auch nicht live geguckt.
Okay.
Hier... Wir gehen nochmal, würde ich sagen, in die Prelims zu dem Brandon Barrao-Kampf, oder?
Den habe ich leider nicht gesehen. Ich habe nur die Maincard mir angeschaut.
Er hat die Decision verloren. Einseitige Entscheidung gegen Kelleher. Aber gerade die dritte Runde war eine wahnsinnig gute Runde, weil die Ecke ihm gesagt hat, okay, du liegst hinten, du musst jetzt ran. Und das haben dann beide gemacht. Und war ein Krieg in der dritten Runde.
Ich glaube sowieso mit Hennon Barrao, das geht ein bisschen bergab irgendwie. Ne,
ist sportlich. Vorbei jetzt, ne?
Also er war mal wirklich der Dominator, ne?
Und dann kam DJ Dillashaw.
Im Bantamweight, dann kam DJ Dillashaw, hat ihn spektakulär auseinandergenommen. Ja.
Und dann nochmal.
Und dann nochmal, genau, zweimal. Und seitdem ist da... kaum noch was übrig, ne?
Brandon Barrao hat 35 Siege und wurde nur von TJ Dillashaw ausgenockt. Der einzige Finish gegen Brandon Barrao ist von TJ Dillashaw zweimal. Ist das nicht krank?
Übel, oder?
Sehr stark. Und dann auch noch die ersten Niederlagen in seiner Karriere.
Nee, ganz am Anfang hat er auch schon, seinen allerersten Kampf hat er auch schon verloren, ja.
Okay.
Aber gut, das hat er immer nicht so viel zu sagen, ganz am Anfang der Karriere und
ja,
so.
Ja, genau, also da hat aber, Jose Aldo ja auch einen drin.
Genau, aber seit der Niederlage oder den Niederlagen gegen Dillashaw war eigentlich nicht mehr viel los mit Barrow, muss man so sagen. Also ich glaube, seine Zeit ist auch einfach vorbei.
Ja, ich befürchte es auch.
Ja.
Ja.
Oh, er hat gegen Aljamain Sterling verloren. Das ist interessant. Na
klar, zuletzt, ja.
Gehen wir weiter.
Mhm. Ja.
Das war auf jeden Fall mega spektakulär, fand ich. Ile Latifi gegen Owen St. Preux. Latifi hatte ich ja selbst noch gesehen, live in Hamburg, bei der UFC Fight Night in Hamburg, wo ich ja live vor Ort war. Mhm. Da hat er durch ein übles Knie von Ryan Bader verloren. Aber gestern, beziehungsweise heute früh, muss ich sagen, das war schon echt beeindruckend, was er da abgeliefert hat, ne? OSP ist ja nur auch keine Laufkundschaft. Und
ich liebe Owen St. Preux. Finde ich total geil.
Ja. Er hat ja jetzt auch mit 3 Siegen in Folge.
Mhm.
War er ja wieder ganz gut auf Kurs. Er hatte da vorher ja ein paar Mal verloren. Jetzt aber 3-mal hintereinander gewonnen. Und jetzt kommt Latifi, der ja mit nicht mal 1,80 fürs LHW relativ klein ist.
Ja.
Und landet eine derartige Bombe an OSPs Kopf. Aber das war ja noch nicht mal das Spektakulärste. Ich fand das Spektakulärste daran war ja, dass der den, ich glaube, 15 cm größeren OSP oder so bewusstlos gechoked hat mit einer, Achtung, Standing Guillotine. Der mit seinen 1,78 oder 1,77 gegen den über 1,90 großen OSP mit einer Standing Guillotine. Könnt ihr euch das vorstellen?
Sehr stark.
Und hat dann losgelassen. Ich glaube, OSP hat sogar getappt, aber der Referee hat es nicht gesehen, weil er auf der anderen Seite stand. Ja, und dann hat Latifi dann irgendwann losgelassen und OSP ist dann zu Boden gefallen wie ein nasser Sandsack. Also der war komplett raus. OSP war komplett out.
Hm. Krass.
Das ist echt. Ja,
also, habe ich leider nicht gesehen. Also das
wie oft habt ihr das gesehen, dass jemand bei einem 15 cm größeren Gegner oder einem 15 cm größeren Gegner mit einer Standing Guillotine bewusstlos choked?
Ich erinnere mich, also ich kann mich sowieso nur an eine Standing Guillotine Outchoke von John Jones
gegen Machida, gegen Lyoto Machida, ja. Ja gut, aber da war John Jones ja wesentlich größer, ne?
Der ist wesentlich größer, das stimmt.
Als Machida. Aber Latifi ist ja wesentlich kleiner als OSP. Ja,
muss ich mir angucken.
Trotzdem,
das
war echt, das ist wirklich sehenswert. Das solltet ihr euch wirklich nochmal angucken. Ja.
Schau ich mir an.
Das war spektakulär.
Wenn es dann im Fight Pass hochgeladen wird.
Beeindruckender Sieg von Latifi auf jeden Fall, muss man sagen. Ja, Co-Main Event. Jessica Andrade gegen Tisha Torres.
Ja, hätte ich auch falsch vorausgesagt. Wobei?
Naja, das war ein bisschen. Naja, der Kampf hatte so ein bisschen zwei Teile, fand ich. Also, Torres hat das ja am Anfang gut gemacht, ne? Hat Andrade ja gut ausgeboxt. War zwar immer im Rückwärtsgang, aber Andrade hat ja immer gepusht. Und aber Torres hat mit guter Footwork und guten Konterboxen, hat es ja Andrade wirklich zugesetzt, muss man sagen. Ne? Aber das Blatt hatte sich so ein bisschen gewendet. Also ich hatte so den Eindruck, als Andrade gemerkt hat, das wird nichts im Stand-Up gegen Torres, dafür bin ich einfach zu unpräzise mit meinen wilden Schwingern und Torres einfach zu schnell und zu präzise, versuche ich doch das ganze Ding mal auf den Boden zu verlagern. Und das hat ihr letztendlich den Sieg gebracht. Ne? Ich glaube, in der dritten Runde hatte Andrade gefühlt 20 Takedowns gegen Torres, die kam ja kaum noch auf die Beine. Ja, und das hat sich letztlich auch in den Punktezetteln dann wieder gespiegelt, ne? Und da hat sie das Ding dann doch noch drehen können, Andrade. Und hat gewonnen. Zu Recht, letztendlich. Knapp zwar, aber zu Recht. Ja.
Ja.
Ja. Wie gesagt, ich hab gar nichts zu sagen.
Ja, wir sind beide so ein bisschen schweigsam, was das angeht gerade, ne? Aber wir haben es halt nicht läuft.
Ja, ich hab's gar nicht gesehen, also. Auf YouTube findet man
ja, ich habe halt nur so Rückblicke und kleine Ausschnitte und
gut,
sowas.
Gut, den Knockout von Stevens, den habe ich gesehen.
Ja, habe ich auch gesehen.
Ich glaube, weißt du, wer den nicht gesehen hat? Josh Emmett.
Ja, den hat er wirklich nicht gesehen.
Nee.
Ich habe mich ja richtig auf den Kampf gefreut, weil beide Knockout-Power haben. Und ich glaube, Josh Emmett hat ihn auch gedroppt in der ersten Runde, stimmt das?
Ja. Das stimmt, ja. Und der ist auch tatsächlich hinterhergegangen, Emmett. Aber hat leider nicht gereicht, war ein bisschen zu wild, zu unpräzise und deswegen konnte sich Stevens von dem Knockdown wieder erholen. Naja, und dann in der zweiten Runde selber einsetzen, ne?
Und dann, ja, jetzt die große Frage, wie illegal war das Ganze?
Ja, das ist ja immer so eine Sache, mit der gab es ja schon ganz viele Diskussionen, wann ein Gegner als downed opponent gilt, unter welchen Voraussetzungen.
Ja gut, also der war in jedem Fall
ein downed opponent. Naja, ob der jetzt eine Hand am Boden haben darf oder gar keine, oder wann er wirklich downed ist. Mhm. Da gibt es ja immer so ein bisschen Diskussion.
Ja, das ist eine ganze Diskussion für sich, aber er hatte ja beide Hände genau. Am Boden in diesem Fall.
Naja, ich glaube, er hatte nur eine Hand am Boden.
Nee, und das ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er beide am Boden hatte, aber das Knie hat ist nicht gelandet.
Hat halt nicht getroffen.
Nee, das ist so am Kopf vorbeigeschlittert.
Ich glaube, da hat ein bisschen mit dem Schienbein noch gestriffen vielleicht, aber
ja, das macht
also ich denke, das hat jetzt keine entscheidenden Auswirkungen gehabt auf den Kampfverlauf.
Das stimmt, aber die Ellbogen auf den Hinterkopf, meiner Meinung nach schon.
Man muss aber auch sagen, Emmett ist auch ein bisschen in die Ellbogen reingelaufen. Nicht reingelaufen, sondern...
Ja, naja, also was soll er denn machen?
Ja, Ausweis.
Noch denken, ach, bloß nicht, das...
Ich kenne das Regelwerk
aber
halt
auch hier
nicht.
Das Ergebnis auch hier täuscht wieder ein bisschen.
Der wusste ja nicht mal, was abgeht mehr. Josh Emmett, der wollte da nur raus. Da kannst du jetzt nicht sagen, ist auch reingelaufen, hätte er nicht machen dürfen.
Das Ergebnis täuscht auch ein bisschen über den Kampfverlauf drüber weg, finde ich. Also, weil eigentlich hatte Emmett seine Sache gar nicht so schlecht gemacht bis dahin. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, einmal nicht aufgepasst und schon ist die ganze Arbeit für die Katz.
Ja, das stimmt. Jeremy Stevens
gerade gegen so einen Puncher wie Stevens musst du halt komplett konzentriert sein bis zum Schluss. Und da kann halt immer was landen.
Ist wie bei Rockhold, ne? Kurz nicht aufgepasst. Zack, lag er am Boden.
Genau.
Aber gut,
Rockhold hat ein schwieriges Kinn, ne?
Ja, aber darüber haben wir schon philosophiert.
Zumindest zweifelhaft,
ja. Ich würde sagen.
Aber Emmett hat seine Sache gut gemacht, also ich finde nicht, dass die Niederlage ihn jetzt sehr weit zurückwirft. Er hat trotzdem eine gute Leistung gebracht, finde ich.
Ja, wir haben alle so ein bisschen Zeitmangel, deswegen müssen wir es heute kurz machen und schneiden jetzt auch gleich ab, ne? Aber vielleicht noch eine, ja, was meint ihr, kommt für Jeremy Stevens jetzt? Er fragt ja nach dem Title Shot gegen Max Holloway.
Hat noch einen Kampf vor sich und für mich wäre es zu früh.
Ja, er hat halt jetzt gute Siege, ne? Gegen Melendez, gegen Gnu Ho Choi, jetzt gegen Josh Emmett.
Und der ist
also einer wäre vielleicht noch ganz gut.
Nö, ich finde, Stevens hat gar nichts mehr zu leisten unbedingt, nur Frankie Edgar hat das, glaube ich, eher verdient, ne? Der kommt zuerst, denke ich, und dann.
Sinn würde vielleicht machen, der Sieger von Edgar gegen Holloway trifft dann auf Stevens letztlich. Das wäre, glaube ich, ganz in Ordnung.
Jo.
Ja.
Gut.
Alles klar.
Also, ich würde sagen, wir beenden noch an der Stelle. Wie gesagt, ich muss los. Heute haben wir leider etwas Zeitmangel, aber es ging ja eine gute Stunde. Wir hatten viel, viel Material mit zwei Fight Nights, die es zu besprechen galt. Gut, eine habe ich geschaut, die andere nicht. Das wär's von mir. Vincent, deine Abschlussworte?
Ja, wir haben ja immer noch die Welt offen. Wir haben ja jetzt wirklich nur, hätten auch darüber noch ein bisschen sprechen können. Angela Hill zum Beispiel, das ist ein ganz guter Kampf noch. Und dann Alan Jobin, hätte ich auch gerne drüber gesprochen. Der hatte ja zwei Kämpfe verloren zuletzt, hätte ich auch falsch vorausgesagt. Also wie gesagt, Fight Night Orlando war nicht mein Ding, aber nächste Woche halt, ne? Dann reden wir länger.
Ja.
So, Remo,
würde ich auch so sehen. Ist nicht nächstes Wochenende dann auch schon Chris Cyborg an der Reihe?
Wahrscheinlich schon.
Kann sein, ne? Ist das nächstes Wochenende?
Nächstes Wochenende. Gut, dann haben wir wieder viel Gesprächsmaterial.
Da freue ich mich natürlich schon drauf. Vielleicht haben wir da auch ein bisschen länger Zeit und dann können wir das alles ein bisschen ausführen. Jo.
Also dann, macht's gut, danke fürs Zuhören. Schaut bei den beiden vorbei, mma-insight.de und MMA auf Deutsch auf YouTube. Jo. Ciao, ciao.
Alles klar, bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.